das habt ihr für mich getan. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, um welchen Text es gehen könnte. Sehr bekannter Text, aber auch ein sehr herausfordernder Text, den wir uns heute vorgenommen haben. Und er ist deshalb schwierig, weil die Worte, die da drinstecken, eigentlich nicht so kompliziert sind, die Konsequenzen allerdings doch einen gewaltigen Unterschied machen können. Es geht heute um ein paar wenige Sätze von Jesus, die irgendwas mit dem Propheten Hesekiel zu tun haben, die eine Brücke zur Offenbarung schlagen und die auch was mit uns zu tun haben, wie das oft so mit den Worten von Jesus ist. Es geht heute um Matthäus 25 und auch um diese beiden Gesellen, die hier vorne schon sind. Und wir sind in der Reihe die letzten Worte von Jesus. Diese Worte, um die es heute geht, die werden wahrscheinlich so am Dienstag oder Mittwoch vor Karfreitag, also kurz vor seinem Tod stattgefunden haben. Und in den nächsten Wochen geht es ja mehr noch um diese letzten Worte. Es sind also nicht die absolut letzten Worte, sondern in einer Reihe von letzten Worten, ist ja nicht das letzte Wort. Ne? So, also eine der letzten großen Reden Jesu eigentlich. Eine Rede, in der er über seine Wiederkunft redet und der vor allem auch über das Endgericht spricht. Der Text ist ein bisschen länger, Matthäus 25, 31 bis 46, ich lese uns den vor, aber ihr werdet merken, manches wiederholt sich so oder so ähnlich, also ihr kommt, denke ich, mit. Jesus sagt, der Menschensohn wird wiederkommen, in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln, dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt, er wird sie in zwei Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts vor sich aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben wir dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwester getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu den Links von sich sagen, geht weg von mir, Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig und durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Der wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch. Was ihr für andere nicht getan habt und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich nicht getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe. Aber die Gerechten empfangen das ewige Leben. Bevor wir direkt zum Endgericht kommen, ein kleiner Exkurs. Ich will uns ein bisschen aufzeigen, wer eigentlich dieser Jesus ist, der hier redet. Weil er beschreibt sich ja selber, er betitelt sich mit drei Titeln, mit Menschensohn, mit Hirte und mit König. Und mit dem König wird es dann auch zum Endgericht gehen. Menschensohn. Das sagt ja Jesus selbst von sich. Das ist eigentlich so die gebräuchlichste Selbstbezeichnung, die er wählt. Er nutzt ganz bewusst nicht diesen Messias-Begriff, den andere oft für ihn benutzen, weil der sehr politisch aufgeladen ist und sehr viele Erwartungen damit schwingen. Er nennt sich lieber Menschensohn. Er ist Sohn Gottes und mit Menschensohn drückt er aus, ich bin aber auch Sohn von Menschen. Ich bin wie ihr, ich bin wie du. Ich bin ganz Mensch, ganz einer von euch. Und gleichzeitig bezieht er sich darauf auf den Propheten Daniel. Dort wird nämlich der Menschensohn auch angekündigt als der Richter und König, der am Schluss im Endgericht über allem steht. Somit drückt er wenig politisch wie Messias eben aus, dass er demütig ist, dass er Mensch ist und trotzdem Herrlichkeit in sich trägt. Mensch, aber eben auch herrlicher Richter und König. Und er beschreibt sie als Hirte. Das macht er auch an vielen anderen Stellen. Wir kennen die Geschichten, ne, vom verlorenen Schaf. Und ich habe ihn als erstes gefragt, was es mit diesem Schaf und Ziegen überhaupt auf sich hat. Mir war das nicht klar, dass man tatsächlich Schafe und Ziegen oft zusammenhütet, gehütet hat. Weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber oft, ja, meine Bildersuche hat ergeben, dass das öfter auch heute noch passiert. Die passen wohl ganz gut zusammen, so über den Tag, aber wenn es dann an Abend geht, werden die auch wieder getrennt. Ne, die haben da unterschiedliches Futter oft oder unterschiedliche Bedürfnisse einfach auch noch. Aber über den Tag über kann man die wohl ganz gut zusammen hüten. Ist normal, ist bekannt. Wie so oft nutzt Jesus ein Bild, das die Leute einfach kannten. Schafe gelten eher als positives Bild, sie sind ruhig, folgsam, bringen wertvolle Wolle. Und Ziegen, die sind eher unruhig, eigenwillig, aber ich möchte betonen, nicht böse, sondern einfach nur anders als die Schafe. Jesus greift dieses Bild auf. So selbstverständlich wie ein Hirte trennt, wird auch er am Ende trennen. In Schafe und Ziegen. Er muss das tun. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Ding. Und er nimmt dieses Hirtenbild auf, ich habe es schon angekündigt, aus Hesekiel. Da ist es Gott, der spricht: Seht her, ich werde meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. So spricht der Herr zu euch, meine Herde: Ich ziehe euch zur Verantwortung, jedes einzelne Schaf. Ich werde mich gegen die Widder und Ziegenböcke. Da knüpft Jesus an. Eine Prophezeiung, die hunderte Jahre vorher gesprochen wurde, und das alles in so einem kurzen Text. Beim Propheten Daniel, beim Propheten Hesekiel. Er ist der Hirte. Er ist aber auch der Menschensohn und er ist schlussendlich auch der König, der auf dem Thron sitzt. Der regiert, der richtet und der einteilt, wer auf welche Seite kommt. Jesus erklärt dann sehr ausführlich, wie dieses Einteilen passieren wird. Wie er als König richten wird. Er sitzt auf dem Thron, zur Linken und zur Rechten, einmal die Schafe und einmal die Ziegen. Im Bild gesprochen natürlich, das hoffe ich klar. Wir kennen diese Szene, bei uns im Hauskreis zumindest, aus einer anderen Perspektive. Viele Aussager gehen davon aus, dass das sehr direkt auf Offenbarung 20 anspielt. Und da habe ich uns auch ein paar Verse mal mitgebracht. Da heißt es, da sah ich einen, also der Johannes bekommt so eine Offenbarung und das ist das, was er jetzt sieht. So in Kurzform. Gerne später mehr im persönlichen Gespräch. Dann sah ich einen großen weißen Thron, schreibt er, und den, der darauf sitzt. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, für sie gab es keinen Platz mehr. Und ich sah die Toten, die Mächtigen und die einfachen Leute, sie standen vor dem Thron, Buchrollen wurden geöffnet, darunter war auch das Buch des Lebens. Dann wurde das Urteil über die Toten gesprochen. Es richtet sich nach ihren Taten, die in den Rollen aufgeschrieben waren. Da gab das Meer die Toten heraus, die in ihm waren. Auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Über alle wurde das Urteil gesprochen, über jeden so, wie es seinen Taten entsprach. Vermutlich beschreiben diese beiden Texte dieselbe Szene. Einmal Jesus, wie er ankündigt zu seinen Jüngern, wie das mal werden wird, mit vielleicht ein bisschen angenehmeren Worten. Und einmal beschreibt es hier der Johannes, wie er das in dieser Offenbarung auf der Insel Patmos ihm zugesagt wird. Und das klingt beides erstmal gar nicht gut. Weil wir eigentlich immer so ein bisschen das schön finden, wenn Gott der Gute ist und der Schöne und der uns gern hat und der uns liebt und alles schön kuschelig und gut ist und der uns hilft und wir müssen nur beten und dann passiert das schon. Und vielleicht kommen wir beim Bibellesen, wenn man vorne angefangen hat, auch gar nicht bis zur Offenbarung und da bleibt einem so einiges erspart auch, was man vielleicht gar nicht lesen will. Aber auch das gehört dazu. Und das ist hier eigentlich unmissverständlich. Gott, Jesus, die Bibel, die reden immer wieder von diesem Gericht. Das sind natürlich nicht die Texte, die wir auf einer Losungskarte am Jahresanfang ziehen oder die auf einem schönen Kalenderblatt geschrieben sind mit so einem Weizenfeld im Hintergrund und Sonnenuntergang oder so. Weil das sind nicht die Verse, die ich mir in die Küche hängen will. Sind wir mal ehrlich. Aber die Bibel spricht immer wieder davon, dass wir gerichtet werden. Und dass das kein Gericht ist wie nach, naja gut, du warst ja nicht so gut, dein Leben ging völlig vor die Hunde, bei dir lief es richtig scheiße, du bist nur in der zweiten Klasse, nicht in der ersten. Sondern das Gericht entscheidet knallhart zwischen, wie wir es umgangssprachlich haben, Himmel und Hölle. Im neuen Jerusalem bei Jesus sein oder in dieses Feuer geworfen werden. Diesen See aus Schwefel und Feuer, wie es in der Offenbarung dann heißt. Ich habe das noch nie gesehen, so ein See aus Schwefel und Feuer. Ich stelle es mir aber nicht so bequem vor wie eine Stadt aus Gold. Und dann geht es am Endeffekt um zwei Fragen. Gehöre ich zu Gott und Jesus? Und wie habe ich gelebt? Dieser Text aus Matthäus, den ich euch am Anfang vorgelesen habe, der lange, der sich immer wieder wiederholt, der spricht vor allem sehr deutlich davon, dass es um unsere Taten geht. Um das geht, was wir Jesus getan haben. Oder übertragen eben seinen Brüdern und Schwestern, den Geringsten. Das ist das, was entscheidend ist. Und auch in der Offenbarung redet es davon, dass es um die Taten geht. Und diese beiden Gruppen, die wir da haben bei Matthäus, von denen Jesus erzählt, diese Schafe und Ziegen, die scheinen ja erstmal sehr ähnlich zu sein. Die scheinen ja identisch zu reagieren, diese Fragen zu stellen. Ja, wann haben wir denn dich aber gesehen? Es gibt aber einen feinen Unterschied dabei. Die Gerechten, die fragen danach, wann haben wir dich denn mangelnd gesehen, um es mal so zu verallgemeinern, und haben dir geholfen. Die anderen fragen nur, wann haben wir dich denn mangelnd gesehen? Die Gerechten werden fragen, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du Fremder und wir haben dich Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Ich glaube, dass es hier um eine ganz wichtige Sache geht. Es geht um das Handeln. Und es geht vielmehr um das, wo das Handeln herkommt, nämlich um die Einstellung. Für die Gerechten wirkt es eine Überraschung, dass gerade sie gerecht sind, dass sie die Guten sind, dass sie gerettet werden. Sie haben ja gar nicht gesehen, dass sie irgendwas Gutes getan haben. Sie haben gar nicht gesehen, dass irgendwo was nötig gewesen wäre und haben dementsprechend auch gar nichts getan für Jesus. Aber ihnen hängt das auch zusammen. Ich sehe eine Not und ich versuche, die zu lindern. Es klingt für mich nach, ja, wenn wir doch gesehen hätten, dass was gewesen wäre, dann hätten wir auch was getan. Aber wir hätten gar keine Chance, wir haben gar nichts gesehen, dass du Hilfe gebraucht hättest, Jesus. Bei den anderen wirkt es eher für mich wie eine Ausrede. Vielleicht wie eine Entschuldigung. Ja, wann haben wir dich denn überhaupt mal leiden sehen? Ist doch alles gut gewesen, du hast uns doch gar nicht gebraucht. Was hätten wir denn tun sollen? Es geht hier, glaube ich, um die Einstellung. Bin ich bereit, wenn ich eine Not sehe, zu handeln? Oder sehe ich die Not erst gar nicht? Oder wenn ich sie sehe, denke ich mir, na, wird schon einer was machen. Es gibt diese Statistik von irgendeinem glaube ADAC sogar oder sowas ist das, dass wenn ein Auto verunfallt am Rand steht und da mehrere Autos vorbeifahren, hält keiner an. Wenn ein Auto aber alleine vorbeifährt, dann hält das an in der Regel. Also jemand, der helfen will. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn da ganz viele Autos in der Schlange an einem Unfall vorbeifahren, denkt sich jeder, na, ich habe es ja gesehen, aber der hinter mir ja auch, einer wird schon was machen. Wenn wir allein auf uns gestellt sind und da steht einer am Straßenrand, braucht Hilfe, da sind wir eher gewillt, mal auch zu helfen. Es geht um die Einstellung. Bin ich gewillt, die Not zu sehen und zu helfen, oder sehe ich nur die Not und denke, na, das kann ja auch ein anderer machen? Sehe ich die Not und denke mir, na, so groß ist sie ja gar nicht. Oder der hat sich ja selber da reinbuxiert. Oder. Ich kenne solche Sätze von mir, dass ich immer wieder denke, ja, ich könnte jetzt da mal kurz anpacken oder so, ne? In großen und kleinen Dingen, aber hat er sich ja selber reingebracht oder es gibt ja noch andere oder der soll doch erstmal Sell oder jener mit anpacken. Wie ist das? Wir reden und wir predigen, muss ich auch sagen, glaube ich, sehr oft darüber, dass Gott gut ist. Und dass er uns versorgt und dass er uns beschenkt und wie toll er doch ist. Er ist die Liebe, er ist allmächtiger Schöpfer. Sein Sohn Jesus ist für uns gestorben. Der hört unsere Gebete und ist immer für uns, nie gegen uns. Und da passt es nicht rein, dass wir auch solche Texte lesen, wo es darum geht, dass es ganz anders laufen kann, dass es ein Gericht gibt. Aber auch das gehört zur Botschaft von Jesus dazu. Es wird dieses Gericht geben. Das sagt er nicht nur einmal so nebenbei und ich bin jetzt der Depp, der das groß aufzieht, weil wir kein anderes Thema irgendwie mehr für heute übrig hatten oder so, sondern immer wieder wird das angekündigt. Bei Jesus, im Alten Testament auch, in der Offenbarung mehr als deutlich. Es wird dieses Gericht geben. Jesus wird auf diesem Thron sitzen und er wird aufteilen, Schafe und Ziegen, Himmel und Hölle. Mit Jesus im neuen Jerusalem leben, dort wo er schon Wohnung für uns vorbereitet hat, auch das hat er uns gesagt, oder in diesen Schwefel- und Feuersee geworfen werden. Und mir ist ganz wichtig dabei, es geht hier nicht um die Entscheidung, um mal was Gutes oder mal was Böses getan zu haben. Mal gelogen zu haben, mal bei der Steuer nicht ganz so genau alles genommen zu haben oder sonst irgendwas getan zu haben. Ich glaube, es geht hier um die Einstellung. Es geht nicht darum, was du tust oder nicht tust, sondern welche Einstellung du dabei hast. Deine Herzenshaltung, deine Überzeugung. Ich kann auch jemandem helfen und ich finde es total scheiße, dass ich das tue. Vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal überwindet man sich doch und denkt, okay, ich mach's. Macht ja sonst keiner oder so, ne? Ja, manche nicken und lachen dabei, wir sind auf derselben Seite. Aber das ist, glaube ich, nicht das, worum es geht, dass man es gemacht hat. Es geht um die Herzenshaltung. Und das ist was, das kann ich hier frei predigen, weil da bin ich selber jemand, der nicht ganz optimal immer läuft. Und da bin ich selber jemand, der nicht in eure Herzen reingucken kann und deshalb auch gar nicht bewerten will, wie es um euch steht. Das dürft und müsst ihr selber für euch entscheiden. Aber am Schluss bleibt einfach für mich diese Frage stehen. Schaf oder Ziege? Auf welcher Seite stehe ich am Schluss? Und ich will mir nicht anmaßen, über mich zu urteilen, genauso wenig über andere Menschen. Ich glaube, auch das ist ganz schön wichtig und soll mal kurz gesagt werden. Aber Jesus wird das tun. Und ich bete darum, dass er das am Schluss sehr gnädig halten wird. Für mich und für euch, für uns alle. Aber es wird kommen. Wir werden da nicht drum herum kommen. Und ich glaube, es ist nicht zu verachten, dass das eine der letzten Reden und letzten Worte ist, die Jesus seinen Jüngern weitergibt. Das habt ihr für mich getan. Herr, ich danke dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du heute bei uns bist, dass du unser Herz siehst, unser Denken siehst und dass du uns nah bist. Und ich möchte dich bitten, dass du dass du uns veränderst, dass du uns zu dem Menschen machst, den du für uns ausgedacht hast, den besten Menschen. Das bringt so viel Gutes mit sich. Zeig du uns das, was dran ist für uns und hilf du uns so zu leben, wie du es dir vorgestellt hast. Amen. Wir wollen zusammen noch ein Lied singen. Dürft schon gerne nach vorne kommen. Vielleicht habt ihr es gemerkt, die Lieder heute haben wieder sehr, sehr gut in diesen Texten, dieses Thema reingepasst. Und auch dieses letzte Lied, ich lade euch ein, das einfach nochmal zu singen, vielleicht auch mit dem Blick darauf als Gebet. Lass die Worte, die ich sage, die Gedanken, die ich habe, dein Herz berühren.